Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Im österreichischen Rundfunk, da gibt es etwas, das man doch wahrscheinlich ein bisschen als Rarität bezeichnen kann. Ein Satiriker-Duo nämlich, das seit 30 Jahren miteinander Shows macht. Erst im Radio, dann im Fernsehen und inzwischen schon, glaube ich, 12 Jahre lang einmal die Woche. Nach wie vor beliebt und erfolgreich, die Late-Night-Show Willkommen Österreich. Ich begrüße den einen der beiden. Ich begrüße Dirk Stermann. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ihr Partner ist Christoph Grissemann, 30 Jahre zusammen. Sie haben zusammen ihre Karriere begonnen im Radio und sind immer noch zusammen. Was ist das Geheimnis dieser Lebensarbeitsgemeinschaft?
Wir haben früher mal gesagt, dass es die gleichen Desinteressen sind. Inzwischen ist es so, dass wir halt wie so ein altes Ehepaar sind, das sich halt eine Scheidung nicht mehr leisten kann. Und wir sind beide irgendwie auf eine merkwürdige Art harmoniesüchtig, was man nach außen hin nicht merkt, aber nach innen hin schon. Also wir streiten uns zwar, aber wir gehen dann am nächsten Morgen, tun wir so, als wäre nichts gewesen, so wie in jeder guten, schlechten, alten Ehe.
Und wenn Sie jetzt alleine hier sitzen, wie fühlen Sie sich dann?
Ich mag das immer gerne, ohne ihn zu sein. Das ist, für mich ist es, wenn man so lange so intensiv zusammenarbeitet und wir machen ja auch Kabarett. Das heißt, ich sehe ihn ungefähr 150 Tage im Jahr und ich bin jeden Tag glücklich, wenn ich ohne ihn frühstücken darf.
Also heute sind Sie sogar heute ohne ihn hier. Dirk Stermann, ein Teil des Moderatoren-Duos aus Willkommen Österreich, hier zu Gast im Gespräch. Wir erwischen Sie jetzt ja gerade, oder ich erwische Sie gerade, zu Ende der Sommerpause. Nächste Woche geht es wieder los. 3 Monate Sommerpause.
Ja. Das ist wenig.
Das klingt wenig.
Ich weiß, dass viele Leute sich jetzt denken, was, der Arme, so kurz. Tatsächlich aber ist es sehr empfehlenswert. Also,
das würde, glaube ich, jeder gerne, diese Idee aufnehmen.
Darum würde ich das jetzt auch gar nicht kritisieren wollen an mir, an meinem Leben, sondern ich würde versuchen, die Gesellschaft so zu verändern, dass das für mehr Leute möglich wäre.
Ja, das ist ein guter Anfang schon mal. Sie sind politische Kabarettisten, jedenfalls nehmen Sie die Politik aufs Korn in Willkommen Österreich.
Und ja, sind wir. Wir sind keine politischen Kabarettisten. Also das waren wir auch nie. Das war auch nie unser Anspruch. Wir hatten auch nie eine Didaktik hinter unserer Arbeit. Wir wollten nie was verändern oder verbessern. Wir wussten von Anfang an, dass man Menschen gar nicht besser machen
kann.
Wollen
Kabarettisten immer was verändern?
Oft ja. Wir sind keine politischen Kabarettisten, sondern wir sind wir waren früher, würde ich sagen, Ironiker und sind es irgendwie noch immer. Wir sind ironische Moderatoren, würde ich sagen. Also für mich war es eine Zeit lang, es stimmte nicht ganz, aber wir haben immer gesagt, für mich ist, Jörg Haider war genauso wichtig wie Richard Kleidermann oder Howard Carpendale. Irgendwie, das stimmte natürlich nicht, weil Howard Carpendale keinen Einfluss auf mein eigenes Leben hatte. Aber ich will Politiker auch nicht zu ernst nehmen.
Ja. Sie haben bevor Willkommen Österreich war, ja mit Grissemann schon zusammen Radio gemacht beispielsweise. Da wurden Sie irgendwann mal als zynische Clowns bezeichnet.
Finden ja, das
Sie
stört die? Mich nicht. Also alles, was man mich, wie man mich bezeichnet, gefällt, also finde ich okay. Also ich würde nie... Es sei denn, man würde sagen, ich bin Internist. Clown? Internist bin ich nicht zum Beispiel. Oder ich bin kein Fleischhauer oder ich bin kein Rinderbesamer oder sowas. Das bin ich alles nicht. Aber alles, was irgendwie im weitesten mit meinem Beruf zusammenhängt, bin ich schon auch. Und meine Tochter zum Beispiel hatte, als sie in der Schule war und immer angeben musste, was der Vater von Beruf ist, ein Riesenproblem, weil sie das nicht beschreiben konnte. Sie hat dann immer Stermann hingeschrieben, weil sich insgesamt eine sehr weise Entscheidung fand damals.
Eine Berufsbezeichnung mit dem Namen, ja, natürlich. Aber zynischer Clown, ich meine, sind Sie zynisch?
Ja, als Mensch bin ich nicht als zynisch. Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch, Zynismus ist ja immer die Waffe der Schwachen, finde ich. Also Zynismus ist keine Antwort auf die Fragen der Welt. Also ich finde, auch heute zum Beispiel, wenn ich so hin und wieder Harald Schmidt-Interviews lese, ich finde, dass das eine Haltung ist, die eigentlich öd ist. Also so wie er heute so alterszynisch sich über alles gleich lustig macht, ich finde das eigentlich langweilig für ein Leben. Weil ich bin ja zum einen das, was ich tue und zum anderen das, was ich bin. Und ich bewege mich ja in einem Leben. Also das ist aber kann ich mich nicht nur drüber lustig machen.
Aber es ist interessant, weil Sie gerade Ihre Tochter und die Berufsbezeichnung genannt haben. Also Sie unterscheiden ja zwischen Ihrem Beruf und Ihrem Leben. Ihre Tochter hat Sie als Person darüber gelegt. Und das tun ja viele.
Ja.
Also denken dann wahrscheinlich immer, dem lustigen Clown oder dem Zyniker zu begegnen, wenn man.
Also wenn mir sagt man immer, dass ich dann eher so dieser traurige Clown bin und mein Kollege ist eher so der aggressivere Clown. Mhm. Aber ich würde das jetzt auch gar nicht mehr, ich trenne das auch immer weniger in Wahrheit meine Arbeit und mich selbst.
Tatsächlich?
Also ich spiele irgendwie. Nichts mehr auf der Bühne. Wenn wir uns streiten im Fernsehen, dann streiten wir uns wirklich. Das ist ein richtiger Streit, dann ist es kein inszenierter Streit. Mhm. Und das finde ich auch viel besser, dass man muss sich weniger anstrengen, wenn man selber ist.
Ich hatte die Pause erwähnt am Anfang, die recht kurz war, 3 Monate. Eben, wenn wir leider die 3 Monate mal zurückbeamen, dann haben Sie gerade noch rechtzeitig, oder beziehungsweise Ihre Regierung, das Video, das Ibiza-Video, ist gerade noch rechtzeitig erschienen, gerade noch rechtzeitig die ganze Koalition.
Ja, das hat mich sehr geärgert. Mich hat das damals geärgert, weil ich war schon in Sommerlaune. Ich wusste schon, jetzt ist bald soweit und dann musste man das auch noch machen und es war damals eine riesige Erwartungshaltung in Österreich, wie wir darauf reagieren, auf dieses Ibiza-Video. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Sie haben es dann gar nichts gemacht.
Wir haben es dann einfach nachgespielt. Das war am einfachsten.
Und da konnten Sie, so hört es sich jetzt gerade an, ganz ruhig, ob der ja noch nicht abzusehenden Entwicklung in Urlaub gehen? Das kratzt Sie dann gar nicht?
Nun, als Mensch schon. Also ich verfolge das schon weiter,
also was da passiert. Also da haben wir doch die Teilung noch.
Ja, es ist ein bisschen die Teilung, aber ja, Sie haben recht, Sie haben mich erwischt.
Wollte ich gar nicht. Sie sind Deutscher?
Ja.
Grissemann ist Österreicher.
Mhm. Aber wir haben beide ostdeutsche Mütter, das verbindet uns. Seine Mutter ist geboren an der Ostsee, in Mecklenburg-Vorpommern. Meine kommt aus der Nähe von Magdeburg. Darum weiß ich auch, dass es Magdeburg heißt und nicht Magdeburg. Das heißt, das ist, glaube ich, so, was uns irgendwie verbindet. Und nur unsere Väter kommen halt aus unterschiedlichen Gegenden. Meine aus Duisburg und seine aus Innsbruck.
Und wenn wir jetzt beim Humor bleiben, ist das eigentlich ein unterschiedlicher Humor? Und auch beim Publikum, wie deutscher und österreichischer Humor?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass es ein paar Unterschiede gibt, historisch. Bei den Österreichern ist Sprache sehr wichtig. Also viele Österreicher reden eigentlich gar nicht, um eine Information weiterzugeben, sondern ausschließlich, weil sie es schön finden zu reden. Sie sind relativ musikalisch, also Telefonate dauern in Österreich deutlich länger als in Deutschland. Und sie sind härter.
Leichter,
ja, sie sind härter, die Österreicher. Es klingt charmanter, aber es ist viel härter. Und
man kann darunter viel verstecken, ne?
Genau. Also es war dann auch, wenn mein Vater zum Beispiel in Wien mich besucht hat, dann war er in der Trafik, also der Mann, der Zigaretten und Zeitungen verkauft, der Trafikant. Und ich wusste, der Trafikant hasst Deutsche. Und mein Vater kam immer zu mir und hat gesagt, Mann, das ist ja ein freundlicher Mann. Und ich wusste aber, der hasst ihn, weil er Deutscher ist. Aber mein Vater hat es nicht gemerkt, weil es charmant verpackt war.
Oh, das ist interessant. Ne? Haben Sie es ihm gesagt? Haben Sie es aufgelöst, Ihrem Vater gegenüber?
Ja, ich habe ihm gesagt, nein, er mag dich nicht, aber glaub ruhig, dass er dich mag. Ja. Und was bei den Österreichern noch hinzukommt, ist natürlich jetzt, weil wir sitzen hier gerade in Berlin, es gibt ja dieses barock-katholische, also dieses, man kann sich auch Dinge leisten, weil man könnte theoretisch dann auch wieder beichten. Das können ja Sie hier alle nicht, wir hier alle nicht. Ich bin ja auch Protestant.
Wir müssen zu unseren Sünden stehen.
Wir müssen zu unseren Sünden stehen und kommen trotzdem nicht in den Himmel. Und die können mehr machen, beichten. Darum wird auch, glaube ich, gefühlsmäßig dort mehr geföllert. Also so in jede Richtung, also nicht nur lokulisch, sondern so in jede Richtung ein bisschen mehr geföllert, weil der liebe Gott verzeiht einem das in der nächsten Beichte.
Da sind wir schon ganz schön weit in die Philosophie eingedrungen. Dirk Stermann, Kabarettist und Autor, hier zu Gast. Wie kann eigentlich Dirk Stermann, ein Deutscher, sich permanent über österreichische Politik und Gesellschaft, High Society, lustig machen? Nimmt Ihnen das Publikum das nie übel?
Oh ja, da gibt es sicher Leute, aber die Leute nehmen es auch Österreichern übel, wenn sie Österreich im Ausland zumindest schlecht machen. Mhm. Bei mir ist es ja so, dass ich Österreich ja wirklich mag. Also ich bin ja dort freiwillig, es ist ja meine Wahlheimat. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren dort und habe mir deswegen, finde ich, auch ein bisschen das Recht erkämpft, über Österreich reden zu dürfen. Ich verstehe auch manche Österreicher, die das dann komisch finden, wenn ein Deutscher jetzt zum Beispiel in Deutschland was Blödes über Österreich sagt, das wobei natürlich diese ganzen Nationalismen vollkommener Blödsinn sind. Aber ich habe mir das eben erarbeitet. Ich kenne mich aus in dem Land und ich kenne mich in Österreich wahrscheinlich besser aus als die allermeisten Österreicher. Und deswegen darf ich das auch.
Wissen denn eigentlich alle, dass Sie ein Deutscher sind? Wird das immer, wird auch immer wieder vorgekehrt.
Sie hören das. Die Leute hören das.
Ja, gut, das stimmt.
Die hören, dass ich Deutsche bin. Mein Kollege sagt ständig Deutscher zu mir auf der Bühne und im Fernsehen.
Ja, gut, das wird damit.
Also Deutscher als ich kann man nicht sein. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich nicht längst von der Bundesregierung ein Bundesverdienstkreuz bekommen habe, weil mehr für das deutsch-österreichische Verhältnis als ich kann man nicht mehr tun.
Ja, das muss, glaube ich, eingereicht werden von irgendjemandem. Da müssen Sie mal jemanden anspitzen, der Sie dann vorschlägt.
Ja, aber es sind dann immer so die Botschaft, seitdem ich in Österreich bin, gab es, schätze ich mal, 10 Botschafter und Botschafterinnen Deutsche in Österreich. Ich nehme die überhaupt nicht ernst, weil ich habe so mit ein paar von denen gesprochen und habe gesagt, sie sind hier irgendwie ganz kurz. Also ich bin der Botschafter. Also darum.
Warum sind Sie eigentlich nach Österreich gegangen? Sie sind 65 in Duisburg.
Genau.
Duisburg geboren.
Ja.
Und wie kommt man da nach Wien? Es ist ja Wien, ne? Sie wohnen ja Wien.
Ich wohne in Wien.
Und Österreich
ist
ja vielleicht auch nochmal ein
Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, genau. Ich bin damals nach Wien gegangen, weil ich Theaterwissenschaft studieren wollte und den Numerus Clausus in Deutschland, ich hatte glaube ich 2,6 Abischnitt und hätte 6 Jahre warten müssen, bis ich hätte studieren dürfen. Mhm. Und war parallel aber auch noch verliebt in eine Frau, die in Wien studiert hat, eine Deutsche, und die habe ich besucht und dann habe ich gemerkt, ach, es gibt gar keinen Numerus Clausus in Österreich damals. Und so bin ich halt dorthin gegangen.
Aber Theaterwissenschaft haben Sie nicht lange studiert.
Nein, es war furchtbar. Es war ein fades Studium leider. Es war so ein Klangstudium. Es klingt gut, ist aber eigentlich, also für mich, es klang gut, aber war halt nicht interessant.
Mhm. Sind dann gleich beim ORF gelandet.
Genau, ich habe dann nach einem halben Jahr die paar Leute, die ich kannte, gefragt, ob sie irgendwas wissen, was ich machen kann. Einer hat mir vorgeschlagen, Vize-Hospitant zu werden bei Jérôme Savary, einem Theaterregisseur, wo meine Aufgabe gewesen wäre, ganz hinten immer zu sitzen und möglichst ruhig zu sein. Und die andere hat mir vorgeschlagen, zum Radio zu gehen, weil sie beim Radio war. Und dann dachte ich, komisch, wie kann man zum Radio gehen? Ich wusste nicht, dass das geht. Ich kam ja aus Nordrhein-Westfalen und ich kannte niemanden, der beim WDR war. Ich dachte, das geht gar nicht, dass man zum Radio... Ich wusste, das war
völlig undenkbar. Da wird man reingeboren, dachten Sie.
Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann hat dieser Chef gesagt, ja klar, dann mach mal was. Und dann bin ich rausgegangen und habe einen Freund in Düsseldorf angerufen und gesagt, du wirst es nicht glauben, ich arbeite jetzt beim ORF. Dann hat der gesagt, der ist doch schon tot.
Ich glaube, Sie können doch, das ist doch eine Person, oder? Also immer irgendwie wirst du einen Witz mit reinschieben.
Nein, das ist kein Witz, das ist einfach eine Lebensanekdote halt. Und so war ich dann plötzlich beim Radio.
Sagen Sie, hat die Österreicher da nie gar nicht gestört, dass Sie den Dialekt nicht sprechen? Also nicht Österreich, sondern dass Sie da so Hochdeutsch herkommen?
Doch, das war das Erste. Also es war das Erste, also nach dem Grüß Gott war der zweite Satz dann, Sie werden aber hier niemals reden dürfen im Radio.
Tatsächlich?
Genau, und dann habe ich dann irgendwann mal für die Kultur im ORF, im Radio, etwas gemacht. Und dann hat der Chef von der Kultur gesagt, ja, aber hier bei uns sprechen das alle selber, alle Redakteure. Also, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin Deutscher. Und der hat gesagt, na, machen Sie es. Dann habe ich es gemacht und dann kam er zu mir. Das war so ein ganz kleiner, wunderbarer Mann, ein Alter mit Glatze und so einer runden Brille. Er sah aus wie eine Karikatur, aber ein wahnsinnig toller Mann. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, aber Sie klingen schon sehr norddeutsch. Und dann hat der ORF jedenfalls wollen, dass ich dann einen sogenannten Entpiffkinisierungskurs mache, ein Sprechertraining, wo man am Ende dann nicht mehr hört, wo ich herkomme, sondern wo man so ein neutrales Josefstädter-Deutsch spricht, so ein Theaterdeutsch.
Aha, und?
Hat nicht funktioniert.
Das konnten Sie nicht annehmen?
Na, ging nicht.
Mit dem Piefke, Sie sind, ich meine, in Österreich, wie sind Sie aufgenommen worden? Ich habe gelesen von einem Kosenamen, der am Ende gar keiner war, Scheipi.
Scheipi, ja genau.
Denkt man so, das klingt auch so niedlich.
Ja, ich habe nicht gewusst, was es bedeutet. Er hat halt ich war kurzzeitig beim Fernsehen und habe so Texte geschrieben für Fernsehansagerinnen, die es damals noch gab. Und der Chefautor dort, der hat mich jeden Morgen begrüßt mit Scheipi. Und dann hat mir eine Fernsehansagerin irgendwann gesagt, kränkt dich das nicht? Das heißt nämlich Scheißpiefke. Mhm. Und dann wusste ich, dass mich das kränken sollte.
Und?
Es hat mich auch ein bisschen gekränkt. Also ich fand es irgendwie unsympathisch.
Sie haben gleich am Anfang, ich glaube noch 2 Jahren oder was, Grissemann kennengelernt, ja, genau. ihren nach wie vor Arbeitspartner. Ich habe mir, das ist dann schon viel länger, Sie haben, also bevor Sie, Sie haben Radio gemacht, Sie machen, machen Sie ja immer noch Kabarettprogramme. Ich habe mir mal die Deutsche Kochshow angeguckt. Im Netz habe ich die angeguckt, 2007 war das, ich weiß gar nicht, ob Sie die fort, haben Sie die fortgeführt? Das war so ein Kochen im Nazi-Jargon, genau, also immer hier mein Rührer.
Ja, ja, genau.
Und solche Sachen. Ja. Hatten Sie jemals das Gefühl oder die Angst, lachen die Leute über Nazis?
Nee, hatten wir, also wir nicht vor allem. Und wenn, dann ist das ja nicht, wäre das nicht unser Problem gewesen, sondern das der Leute. Also ich kann mich erinnern, dass wir damit zum Beispiel aufgetreten sind, mal in Köln. Und das war irgendwie bei dem Köln Comedy Festival oder sowas, wo man am ersten Tag jeder so 5 Minuten machen sollte. Und dann haben wir gedacht, machen wir das, weil das am einfachsten. Und die Leute haben tatsächlich gedacht, da sitzen 2 Nazis auf der Bühne. Die haben das nicht gekannt. Und dann stand im Kölner Stadtanzeiger, weiß ich noch, Wahnsinn, man kann mit Kabarett noch immer schockieren, offensichtlich. Und dann sind wir mit dem gleichen in Braunschweig aufgetreten, in seinem großen Zelt. Und die Leute haben alle Besteck mitgebracht, weil sie dachten, hier wird jetzt schön gekocht und sie können mitessen. Also, dass man Leute verwirrt, ist halt systemimmanent bei solchen Dingen, die wir tun.
Wenn Sie so unterschiedlich, ich denke, also sind es keine Unterschiede jetzt zwischen Österreich und Deutschland beispielsweise, die sich ja nun auch sehr unterschiedlich mit ihrer Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen, die beiden Länder?
Ja,
oder jeder Mensch
unterschiedlich? Ich meine, es ist wie Humor funktioniert ja ausschließlich über Codes. Also man muss die quasi mehr oder weniger den gleichen Level an Informationen haben, dass man über die gleichen Dinge lachen kann. Und wenn wir in Österreich das machen, wissen alle, wer wir sind und wissen, das ist jetzt eine Parodie, weil es so viele Kochshows im Fernsehen gab, warum nicht auch mal 2 Nazis, die eine Kochshow machen? Wenn wir damit dann aufgetreten sind in, sagen wir mal, in Sachsen, wo die Leute uns gar nicht kannten, die haben dann nur die Plakate gesehen, dann haben die einen anderen Informationsstand als die in Österreich oder die in Berlin, wo dann vielleicht unter Umständen ein anderes Publikum auch kommt, die sich was ganz anderes erwarten.
Was macht das Publikum und die Erwartung mit Ihnen? Wenn Sie dann so sehen, das reagiert jetzt ganz anders, sehr komisch, dass Sie das jetzt glauben, oder?
Ja, wenn du dann in einer Gegend zum Beispiel auftrittst, und wir hatten so ein Plakat damals für diese Tournee, das auch so Leni Riefenstahl-lesk aussah, so dunkle Wolken, das war wirklich so in einer Nazi-Ästhetik. Und dann trittst du irgendwo auf, wo grotesk viele Menschen kommen, wo du noch nie warst vorher, in einer Gegend, von der man meinte damals, dass sie politisch ein bisschen merkwürdig ist in Deutschland, dann ahnst du schon, dass da wahrscheinlich relativ viele dabei sind, die aus einem völlig anderen Grund jetzt kommen und was völlig anderes erwarten und die dann irritiert. Aber dann ist es ja noch besser eigentlich, vor denen zu spielen.
Ja. Was halten Sie von Political Correctness?
Gar nicht, eigentlich nichts. Ich finde das einen dämlichen Begriff. Ich glaube, dass jeder selbst halt entscheiden muss, wie er Sprache benutzt, aber dass man da eine Art Gesetz einführt, finde ich albern.
Dirk Stermann, ich habe Sie jetzt die ganze Zeit als Kabarettisten vorgestellt und als Autor. Und jetzt müssen wir auch mal zu Ihren Büchern kommen, die Sie wahrscheinlich in den 3 Monaten Sommerpause schreiben, oder?
Nein, die schreibe ich in der Regel, während ich all die anderen Sachen mache, die ich mache, immer in den kurzen Phasen, in denen es möglich ist. Also ich habe ein kleines Kind auch noch dazu. Ich habe nicht nur einen kindischen Kollegen, sondern auch ein echtes kleines Kind. Das heißt, in der Regel schreibe ich, wenn ich auf Kabaretttournee bin, in den Hotelzimmern, in den Orten, wo ich bin, die ich mir nicht mehr anschauen möchte, weil ich sie schon alle kenne, dann lieber dort sitze und schreibe.
Das ist interessant, vor allem, wenn man jetzt mal auf die Inhalte der Bücher kommt, weil ich dachte immer, so auf so einer Kabaretttour muss man sich vielleicht auch so ein bisschen in so einer Stimmung bewegen. Jetzt sind die Bücher ja ganz anders, als man das eigentlich so von Ihnen erwartet. In ein paar Tagen kommt Ihr neuester Roman raus, Der Hammer. Kommen wir gleich drauf. Ich würde aber vielleicht vorher noch mal die anderen Romane so ein bisschen im Blick nehmen, weil Ihr Ton als Schriftsteller eben so ein, ja, so gar nicht sarkastisch oder ironisch ist. Also ich dachte eigentlich, das sei ein Gegenprogramm. Ist es das dann auch während der Kabarettaufführung sozusagen?
Ach, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das Schöne ist beim Schreiben, dass ich darauf keine Rücksicht nehmen muss. Ich habe ja immer, wenn ich arbeite, in der Regel ein Publikum vor mir. Im Fernsehen ist ein Publikum, auf der Bühne ist ein Publikum. Und da muss man, um psychisch das auszuhalten, auch ein bisschen liefern. Und beim Schreiben muss ich nicht liefern. Also beim Schreiben darf ich quasi mir überlegen, was ich für eine Geschichte erzählen will und wie ich die Geschichte erzählen will. Manchmal, und da bin ich auch Rheinländer noch immer genug, muss es trotzdem unterhaltsam sein für mich. Also ich habe schon
für
in diesem,
Sie, Sie für mich müssen unterhalten werden,
ich selber während des Schreibens. Und aber ich merke auch, dass ich dann auch den Leser unterhalten muss. Also ich weiß, dass ich das will. Also ich will nicht einfach nur eine sprachwissenschaftlich hochstehende Arbeit schreiben, sondern ich will eine Geschichte schreiben, die Leute auch trotzdem unterhält.
Die ihnen vorher auf der Seele brennt? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an der Junge bekommt das Gute zuletzt. Das ist ein Jugendlicher, der mit Eltern geschlagen ist, die sehr mit sich beschäftigt sind und der plötzlich ganz auf sich allein gestellt ist und sich zurechtfinden muss. Wobei ich dann gedacht habe, ja gut, erwachsen werden ist ja sowieso, muss er sowieso für sich lösen. Da sprachen Kritiker von dem traurigsten Roman der Welt.
Ja, es war auch die Grundidee, nachdem ich die Geschichte im Kopf hatte, einen traurigen Roman zu schreiben, weil ich als Leser mir in Wahrheit die traurigen Romane besser merke als die lustigen. Die lustigen lese ich vielleicht ganz gerne und dann verschwinden die aber auch wieder aus meinem Kopf. Und es gibt so ein paar traurige Romane, die ich sehr mag. Und ich wollte dann halt doch auch einen traurigen Roman schreiben und ich hänge sehr an diesem Buch. Der Junge bekommt das Gute zuletzt ist ein, finde ich, nach wie vor, es ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist das Gute. Wobei dann das erste Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Sechs Österreicher unter den ersten fünf, das ist so pseudo-autobiografisch.
Wollte ich sagen, oder? Das muss doch das Abarbeiten des Österreichischen sein.
Genau, und das ist deutlich unterhaltsamer, also deutlich lustiger geschrieben und merkwürdiger und ironischer. Und davon bin ich jetzt ein bisschen weg in den letzten Büchern.
Dann gab es noch Stoß im Himmel, Schnitzelkrieg der Kulturen, das war grotesk.
Ja.
Einfach so groteske Verschwörungstheorien.
Ja, genau.
Und jetzt sind Sie wo ganz anders gelandet. Der aktuelle Roman, eben Der Hammer, das ist ein historischer Roman. Anfangs ist es ein Jugendlicher, der sich auch wieder allein auf den Weg machen muss, um 1800 rum, Josef Hammer.
Genau.
Ein Sprachknabe.
Ja, ist das nicht ein schönes Wort?
Ist das übrigens, da habe ich mich gefragt, gab es das wirklich, Sprachknabe?
Ja,
diejenigen, die Dolmetscher gelernt
genau.
haben.
Genau, also und die nannte man eben damals in Österreich Sprachknaben. Der ist mit 13 von Graz nach Wien gekommen und hat dann diese Ausbildung dort gemacht und unglaublich viele Sprachen gelernt.
Ja.
Vor allem aber eben orientalische, nämlich Türkisch, Persisch und Arabisch. Und er war sehr begabt und wahnsinnig fleißig. Und sein Ziel war es dann eigentlich, Botschafter irgendwann in Konstantinopel zu werden. Und das wurde er aber nie. Mhm. Deswegen wurde er so nach und nach Orientalist und hat sich mit Literatur und dem Orient beschäftigt, als Wissenschaftler eigentlich.
Warum haben Sie sich eigentlich so mit dem Orient? Also weil das Buch ist wirklich, also man kommt aus dem unglaublich, wollte ich auch noch ansprechen, mit dem unglaublich stinkenden, verkommenen Wien irgendwann in den duftenden, gebildeten Orient.
Ja, genau.
Was war Ihr Anliegen? Wollten Sie so ein Bild in die Welt setzen? Oder?
Ja, war beim Schreiben gut, diesen Gegenentwurf zum heutigen Blick auf den Orient zu machen.
Wo wir immer nur Islamisten vermuten.
Genau. Und in meinem Buch zum Beispiel ist es so, dass dann irgendwann er in Kairo mit Arabern spricht, die zu ihm sagen, wieso wurde eine Bombe auf Napoleon geworfen? Also warum macht ihr sowas? Das kann doch nicht... Kann doch nicht gut sein. Also auch diese Umdrehung, weil wir denken ja, dass die ununterbrochen einfach nur noch Bomben werfen und Häuser in Häuser fliegen. Und der Blick auf den Orient hat sich halt kolossal gewandelt, mehrmals. Also als der Josef Hammer ein Kind war, hatte man noch Angst vor den Türken, weil da gab es die Türkenkriege noch und das war noch im Kopf. Und dann haben die Österreicher aber mit Hilfe der Polen die Türken besiegt, dann wurden die Türken halt nicht mehr zum Feind, sondern dann hat man so angefangen, sich so langsam dafür zu interessieren, was war denn da? Jetzt hatten sie keine Angst mehr vor denen. Und der Hammer Purgstall, weil er ist dann später adlig geworden, der hat sich halt sehr darum gekümmert, die Literatur und die Wissenschaft aus dem Orient zu übersetzen für die Europäer.
Sie haben einen Narren an dieser historischen Figur gefressen.
Ja, ich habe einen Narren.
Denn ich meine, Sie mussten wahnsinnig viel recherchieren, schätze ich mal, weil das ist ein sehr genaues Buch. Es ja. gibt sehr viele Namen und sehr viele Begegnungen ja. und sehr viele Dienstgrade und Schlachtpläne.
Ja.
Und was weiß ich.
Ja, aber noch viel schwieriger war es eigentlich, sich zu überlegen, was macht er, wenn er Zahnschmerzen hat? Wie behandelt der Zahnarzt sowas? Oder wie lange dauert dann eigentlich eine Kutschenfahrt von Wien nach Sopron in Ungarn?
Wie haben Sie das denn recherchiert?
Ja, mühsam, mühsam. Also es ist alles, also ich behaupte jetzt mal, dass das alles stimmt, was in diesem Buch ist.
Und das, das ist ja eine gewisse Einschränkung.
Ja, weil man weiß ja immer, dass man nichts weiß. Also ich habe mich sehr redlich bemüht, dass alles stimmt, sagen wir mal so. Und das finde ich auch immer, das war bei allen Romanen bei mir so, dass wenn ich irgendwas schreibe, ich will das immer überprüfbar haben, sodass auch alles, was ich mir ausdenke, darüber hinaus muss trotzdem theoretisch möglich sein können. Mhm. Ich mag das auch, wenn ich Romane lese, dass ich dann die Wege nachgehen kann. Also,
haben Sie das in dem Fall auch gemacht? Sind Sie da hingefahren?
Na, ich bin da, in dem Fall bin ich nicht da hingefahren, aber es ist zum Beispiel alles, was in Wien spielt, während ich das geschrieben habe, bin ich ja immer dort auch. Und Wien ist ja so, das ist ja noch immer auch architektonisch so wie zu der Zeit von Hammer. Und das ist schon toll. Du schreibst was und gehst dann den gleichen Weg nochmal 10 Minuten später zu Fuß in echt ab. Das kann was.
Dirk Stermann ist hier im Gespräch. Wir haben jetzt gerade Ihren Roman Der Hammer so ein bisschen besprochen und ich habe da das stinkige Wien erwähnt, wobei Sie sagen, es ist auch ganz schön, wenn Sie jetzt durch Wien laufen und dann an das denken, was Sie vielleicht gerade noch so geschrieben haben. Aber also wir wissen ja, dass es früher sehr gerochen hat, überall hier in unseren Städten, die wir jetzt so... Wir können uns das ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Sind Sie ein Geruchsmensch? Ich meine, weil man beim Lesen wirklich, also man meint es so...
Ja, ja, also... ich habe jetzt, seitdem ich das geschrieben habe, sage ich allen Wiener Freunden immer, wir können wirklich glücklich sein, dass wir heute leben und nicht damals. Aus vielen Gründen, aber unter anderem auch aus Geruchsgründen. Das Problem in Wien war, dass also alle Reisenden, alle Touristen damals haben geschrieben, dass Wien die mit Abstand stinkendste Stadt, Großstadt Europas ist. Mit Abstand, großem Abstand. Oh. Weil das Problem in Wien war, es gab die Stadtmauer ringsum und innerhalb der Stadtmauer waren ganz viele Friedhöfe und die haben die Leichen entweder zu früh, entweder zu spät begraben oder auch nicht tief genug. Und manchmal waren auch die Platten, die sie draufgelegt haben in den Grüften, nicht passend. Das heißt, von überall strömten diese Leichengase. Ich will Ihnen nicht den Morgen versauen. Also es war einfach, sagen wir mal so, es roch einfach nicht sehr gut in Wien und das war interessant, das war mir auch nicht klar und bewusst, dass das so war. Es war aber sehr interessant, das zu beschreiben. Und wenn man über eine große Stadt im 18. Jahrhundert schreibt, dann kann man das nicht auslassen.
Kann man da eigentlich nicht.
Und das waren auch die Dinge, die mich am meisten interessiert haben. Was haben die Leute für Kleidung angehabt, was haben die gegessen, was haben die gemacht, wenn eine Ernte nicht geklappt hat. Diese Dinge haben mich wahnsinnig interessiert und mich hat interessiert so dieses Höfische, diese Hierarchien und Rangordnungen und was konnte jemand werden, wenn er nicht adlig war. Und mein Held, der...
Ein zum Teil unsympathischer Mensch ist, ja, weil er so sehr eingebildet ist.
Er war eingebildet, aber zu Recht eingebildet, weil er war von ganz vielen Dummköpfen auch umgeben. Er konnte es viel besser als die, kam aber aus der falschen Familie.
Es ist also ein hochinteressantes Buch mit dem Blick eben in die Vergangenheit und mit diesem anderen Bild, was Sie da gegensetzen wollten, gegen das Bild vom Orient, das wir heute haben. Damit haben wir ja irgendwie angefangen und da hatte ich noch gedacht, mein Gott, das ist ja doch irgendwie auch ein politisches Bild. Und ich wollte nämlich jetzt am Ende unseres Gespräches oder fast am Ende mal nochmal auf die Politik, denn es wird demnächst in Österreich gewählt.
Mhm.
Aber Sie dürfen gar nicht mitwählen.
Ich darf nicht mitwählen, nein.
Sie dürfen überhaupt nirgendwo
bald
mehr wählen.
Doch, in Deutschland. Ja, bald nicht mehr. Ja, genau.
Weil Sie 30 Jahre weg sind, ist das...
Genau, dann verliert man
sein... Aber Sie sind doch ein politischer Mensch, wieso?
Ja, da gibt's interessanterweise sehr viele Menschen in Europa, die nicht mehr wählen dürfen, weil wir reden ja immer darüber, Europa, die Grenzen sind weg, die Menschen können überall sein, wo sie sind. Das führt aber dazu, dass viele dann ihre demokratischen Rechte verlieren. Mhm. Also ich bin aktiv bei SOS Mitmensch in Österreich. Die machen regelmäßig sie nennen das Pass-Egal-Wahl, wo sie fordern, dass Ausländer, die ab einer bestimmten Länge in einem Land sind, dass sie dort mitwählen dürfen. Mhm. Und da bin ich immer sehr aktiv. Und da stehe ich dann immer, wir machen immer eine Scheinwahl quasi, auch mit Zelt und mit Pass. Und da stehen dann lange Schlangen von Ausländern, die nicht wählen dürfen, da um symbolisch zu zeigen, wir würden eigentlich gerne wählen. Und das sind so Momente, wo es mir die Tränen in die Augen treibt, dass die alle Leute dorthin kommen. Und da rede ich eben dann mit vielen auch. Und es gibt ganz viele, die nirgendwo mehr wählen dürfen.
Sie, anders als viele derjenigen, die da wahrscheinlich kommen, Sie könnten ja wahrscheinlich relativ einfach Österreicher werden.
Genau, ich könnte dann Österreicher werden, aber ich verstehe nicht ganz, warum ich das werden muss, damit ich dort wählen kann. Ich würde natürlich auf mein Stimmrecht in Deutschland verzichten, klarerweise, und einfach dort wählen, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Und wenn ich jetzt, ich könnte Österreicher werden, aber ich bin ja Deutscher. Also das verstehe ich nicht ganz, warum ich das werden sollte. Meine Sprache verändert sich nicht dadurch, dass ich einen österreichischen Pass habe. Ich werde immer der Deutsche in Österreich bleiben. Dann finde ich das albern. Aber bevor ich in Deutschland das Wahlrecht auch, das Aktive, verliere, werde ich natürlich dann irgendwann Österreicher.
Also Sie überlegen das tatsächlich?
Ja, also bevor ich nicht nirgendwo mehr wählen darf, ja.
Was erwarten Sie denn von der Wahl? Oder erwarten Sie was?
Ich erwarte...
Befürchten Sie was?
Ja, Erwartungen, Befürchtungen ist ja in der Regel das Gleiche. Auf alles bezogen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so, dass es relativ langweilig enden wird, nämlich genauso, wie es beim letzten Mal war. Also die FPÖ, die Partei, die Ibiza-Partei, wird ganz wenig verlieren nur, und die ÖVP wird das, was die FPÖ verloren hat, noch dazu gewinnen. Das heißt, unser junger Kanzler wird auch unser nächster alter junger Kanzler werden.
Und immer noch einer der Jüngsten sein.
Genau.
Sie nehmen ja die Politiker doch ziemlich scharf aufs Korn. Es ging, oder die Umstände, vielleicht sind es gar nicht die einzelnen Politiker. Es ging so weit, dass Sie Sendeverbot hatten, schon mal?
Ja, aber das ist schon lange her.
Ja, also, aber es wird doch fast wie eine Auszeichnung für einen Kabarettisten, oder?
Klingt so, war aber damals eigentlich eher unangenehm. Also weil man nicht nur Sendungsverbot hatte, sondern dann auch Steuerprüfung und...
Sie hatten sich über die Beerdigung von Haider.
Ja, da durften wir weitersenden.
Ach, da durften Sie weitersenden.
Wir durften nicht weitersenden, als Haider an die Macht damals kam, da wurden wir suspendiert. Und das war dann das sehr Unangenehme, so ein halbes Jahr lang. Und als Haider gestorben ist, haben wir Ärger bekommen. Also durften wir in Kärnten nicht mehr auftreten damals. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Ritterschlag ist. Ich finde das alles immer etwas übertrieben. Also ich finde es etwas übertrieben, wenn man Humoristen zu ernst nimmt. Und ich finde es etwas übertrieben auch, wenn sich die anderen zu ernst nehmen.
Haben Sie eigentlich schon mal, Herr Stermann, irgendeinen Witz gemacht, den Sie bereut haben danach, für den Sie sich entschuldigt haben?
Ja, also das Problem in meinem Beruf ist ja, dass ich so wahnsinnig viel quatschen muss und dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Blödsinn von mir gebe, recht groß ist. Ich habe mal bei einem Auftritt in Österreich, gab es mal ein Grubenunglück. Und da ist ein Arbeiter erst, weiß nicht, drei Wochen nach dem Unglück gerettet worden. Und ich bin irgendwo aufgetreten, wusste gar nicht genau, wo ich gerade auftrete, und habe gesagt, ich glaube, der reichste Österreicher ist dieser Grubenarbeiter, der jetzt seine Überstundenabrechnung abgegeben hat. Und dann kam nach dem Auftritt eine junge Frau zu mir weinend und hat gesagt, das war mein Onkel, weil das ist der Ort, ist genau hier gleich neben uns. Und da habe ich mir auch gedacht, das hätte ich mir gut sparen können.
Tja, hatten Sie aber nicht, ne?
Hatte ich nicht. Darum muss ich dazu stehen.
Aber die Gefahr ist dann ja irgendwie immer wieder da.
Ja, die Alternative wäre gar nichts zu sagen, aber dann werde ich, glaube ich, nicht mehr lange meine Fernsehshow haben.
Das wollen wir auch nicht. Dirk Stermann, ab nächste Woche wieder. Willkommen Österreich. Jetzt erstmal noch einen schönen Tag hier in Berlin.
Ich danke Ihnen.
Danke vielmals für den Besuch.
Hat mich sehr gefreut.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.